Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal gefragt habt, was war das Geheimnis von Jesus? Wieso wurden bei seinem Dienst alle so gleich geheilt? Oder auch bei den Leuten in der Azusa Street, wenn man das in dem Buch liest, da waren die Heilungen immer ziemlich spontan oder innerhalb kürzester Zeit. Ein paar Minuten, ein paar Stunden, vielleicht auch mal einen Tag. Und da muss doch irgendein Geheimnis dahinter sein. Sicherlich, man könnte jetzt ganz billig sagen, naja, weil es Jesus war. Aber Jesus war ja nicht als Gott unterwegs, sondern als Mensch, gesalbt mit Heiligen Geist, als Vorbild, wie, wie es bei den Christen sein soll. Also müssen wir uns da ein bisschen dahinter klemmen. Was ist dieses Geheimnis des Ganzen? Ich habe ja diese Stelle Matthäus 8, 16 und 17 vor einer Zeit schon mal in einer Lehre gebracht. Ich lese dir mal nochmal vor zur Erinnerung. Da heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Komisch ist an dieser Schriftstelle hier, er hat etwas erfüllt, was der Prophet schon vorausgesagt hat, was aber in der Realität noch gar nicht passiert ist. Ja, in der Realität war Jesus ja zu der Zeit noch nicht am Kreuz, und hat aber trotzdem schon die Kranken und die Schwachen geheilt, obwohl er erst Jahre später dann am Kreuz ihre Schwachheiten und Krankheiten trug. Und das ist das, was eigentlich für unsere Logik, unsere Zeitrechnung ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich persönlich glaube, dass das Geheimnis von Jesus das war, dass er sehr gegenwärtig fokussiert war. Weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft, sondern dass sein Fokus auf die Gegenwart gerichtet war und dass die geistliche Welt immer gegenwärtig ist. Dass das nicht in der geistlichen Welt nach unserem Kalender geht, nach unseren Jahren und Stunden und so weiter, sondern dass es bei uns zwar so ist, aber in der geistlichen Welt ist immer alles jetzt. Und so können wir es auch verstehen, dass jetzt, als Jesus jetzt heilte, diese Sache vom Kreuz auch jetzt war. Obwohl es nach unserem Kalender erst Zeit später passiert ist. Könnt ihr mir da folgen? Und es ist tatsächlich so, die geistliche Welt hat keine Zeit und keinen Raum, so wie wir es auf der Erde kennen. Es gibt vielleicht auch eine Art Zeit und Raum, aber einfach eine andere Art von Zeit und Raum, wie es hier auf der Erde ist. Natürlich kennt Gott auch unsere Zeitrechnung, unseren Kalender und manchmal benutzt er das auch, um etwas anzukündigen, aber in der geistlichen Welt gibt es sowas nicht. Da gibt es Gegenwart und da ist alles gleichzeitig. Da macht unser Verstand ein bisschen klappen dicht, weil für unseren Verstand es einfach nicht geht. Unser Verstand ist zeitgeprägt von klein an. Und wenn wir jetzt aber versuchen, den Zeitfaktor ein bisschen beseitigen aus unserem Denken, aus unserer Logik, dann sieht es nämlich so aus, dass Jesus gerade jetzt deine und meine Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schmerzen, Fluch, Armut und so weiter gerade jetzt an seinem Leib am Kreuz trägt. Also die 2000 Jahre, die jetzt da vergangen sind, die sind zwar jetzt nach unserem Verstand und nach unserem Kalender so, aber die müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen ausblenden. Wenn wir sehen können, dass jetzt gerade das Opfer von Gott gebracht wurde und am Kreuz hängt und dort unsere Sünden trägt, unsere Krankheiten trägt und alles Übel trägt, gerade jetzt, dann kriegen wir da eine andere Sichtweise. Dann können wir auch besser verstehen oder sehen, dass auch gerade jetzt in unseren Leibern Heilungen passieren können oder sollen oder gar müssen. Weil wenn man denkt, naja, vor 2000 Jahren hat er das getragen, oh je, da war ja noch nicht einmal auf der Welt, wie kann das sein? Da ist der Zweifel dein bester Kollege. Und wir wollen ja nicht den Zweifel, wir wollen ja den einfachen, klaren Glauben. Und der Glaube ist immer gegenwärtig. Ja, das, was zukünftig ist, das kann er hoffen. Der Glaube ist aber gegenwärtig. Und was in Vergangenheit ist, na, das ist ja eh schon vergangen. Und wenn du diesen Zeitfaktor ausblendest, sieht das ganze Spiel ein bisschen anders aus. Ja, er hängt dann gleichzeitig am Kreuz, ist aber gleichzeitig auferstanden und sitzt im Himmel auf dem Thron. Und gleichzeitig ist er hier bei uns, mitten unter uns und gar in uns. Und das alles in einer Person und zur gleichen Zeit. Da sehen wir, da kann der Verstand nicht mehr mithalten, Weil im Verstand haben wir 3 Dimensionen und die geistliche Welt hat viel mehr Dimensionen. Der Zeitfaktor, der macht unserem Verstand oft einen Strich durch die Rechnung. Unserem Glauben, besser gesagt, macht er einen Strich durch die Rechnung. Wenn ich jetzt einmal Kolosser 1, 16 und 17 lese, das ist auch so eine Stelle, wo der Verstand schon grenzwertig das beurteilt. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ja, auch Himmel und Erde, alles ist durch Jesus geschaffen worden und alles hat durch ihn auch Bestand und alles ist für ihn geschaffen worden. Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ja, das ist etwas in einer höheren Dimension zu begreifen. Und das heißt einfach, Jesus steht über Raum und Zeit. Er war schon von Anfang an, er ist Gott, er ist nur in der menschlichen Form in Raum und Zeit gekommen. Er wurde ja Mensch und dann stand er unter diesem irdischen Zeit- und Raumbereich, aber er selber eigentlich nicht. Raum und Zeit hat er total überwunden. Er ist der Schöpfer, alles, was geschaffen wurde, was sichtbar ist, was unsichtbar ist. Wie gesagt, da fehlen unserem Verstand diese geistlichen Dimensionen. Deshalb müssen wir das Ganze im Glauben sehen können, müssen wir uns da eine Glaubenssichtweise angewöhnen und vor allem erkennen, dass Jesus gerade jetzt für uns am Kreuz hängt. Jetzt nach geistlicher Zeitrechnung. Dann kannst du auch viel leichter eine Behauptung aufstellen, wie der Petrus auch schreibt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Und dann ist das Fakt. Auch wenn du im Natürlichen vielleicht noch nicht die Heilung verspürt hast, kannst du es vom Geistlichen her trotzdem sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt, weil Jesus gerade jetzt deine Krankheiten am Kreuz an seinem Körper trägt. Und wenn du das sehen kannst und dich darauf fokussierst, dann steigt sozusagen dieses Opfer zu Gott auf. So wie im Alten Testament diese Brandopfer, die sie gebracht haben, zu Gott aufgestiegen sind. Der Rauch ist zu Gott aufgestiegen, als sie Brandopfer gebracht haben. Was alles ein Bild ist für das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und wenn du das im Glauben anschaust, steigt dieses Opfer zu Gott auf und bewirkt, dass auch Heilung dann in deinem Körper geschieht. Oder Freisetzung von Fluch, Freisetzung von allem, was dich einfach bedrängt oder hindert oder bindet. Und wenn du Jesaja 53 liest, wo der Jesaja da diese Kreuzigung schon gesehen hat und beschrieben hat, und du dir damit ein Bild in deiner Vorstellung formst, wie er dort hängt und wie er gerade deine Krankheiten trägt, wie er gerade deine Schwachheiten und Gebrechen trägt am Kreuz und wie sie jetzt von dir weggezogen werden auf ihn hin, so wie von einem Supermagneten wird es von dir weggezogen und alles wird auf Jesus hingezogen. Ja? Und gleichzeitig geschieht Heilung in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Leben. Und das macht schon was aus, ob du dir das ein bisschen vorstellen kannst. Der Glaube braucht eine Vorstellung. Der Glaube braucht ein Bild. Der Glaube stellt sich nicht Buchstaben vor. Der Glaube ist immer ein Bild. Wenn ich dir heute sage von einem Auto, dann stellst du dir ein Auto vor, das du gerade vielleicht gesehen hast. Oder wie du heute ein Auto vorstellst. Du stellst dir ja nicht 4 Buchstaben vor. A-U-T-O, ne? Dann hast du ein Bild in dir. Und bei Jesus ist es ähnlich. Und wenn du dir diese Kreuzigung bildlich vorstellst, das formst in deinem Verstand, vielleicht hilft dir auch der eine oder andere Film, wo Jesus so gekreuzigt wird, dass du da ein Bild machen kannst und das dann aber auf dich beziehst und siehst, wie er das für dich tut. Dann steigt dein Opfer, das er gebracht hat, das ist dann so viel, wie wenn du das Opfer gebracht hast, das steigt dann zu Gott auf und setzt diese Heilungskraft frei. Und so sollst du dieses Wort Jesaja 53, aufgrund dessen auch Jesus heilte, über deinem Leben auch bekennen, aussprechen, dir das vorstellen, weil das setzt die Kraft frei, die in diesem Wort drin ist. Dann kannst du zum Beispiel so sagen, jedoch alle meine Leiden, Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen, Schmerzen, Jesus trägt sie gerade jetzt an seinem Leib am Kreuz. Und deshalb geht gerade jetzt alles weg von mir und Heilung geschieht jetzt. Wir müssen das immer besser in die Gegenwart bringen. Weil wir haben oft einmal den Gedankengang so drin, jetzt beten wir mal, dann schauen wir mal und vielleicht passiert es und vielleicht passiert es nicht oder erst in in Wochen, in Monaten oder in Jahren. Und das ist das eigentlich, wo uns der Teufel immer wieder die Butter vom Brot nimmt. Wir müssen da ein bisschen konkreter werden, auf die Gegenwart gezogen. Wie gesagt, im Geist gibt es nur Gegenwart. Und dies setzt die Kraft des Heiligen Geistes frei, weil das ist echter Glaube. Alles andere ist bloß eine Hoffnung oder ist vielleicht nicht einmal eine Hoffnung, sondern so was ganz was Vages, so Beckenbauer-Manier, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, genau weiß man es nicht. Das ist eigentlich kein Glaube, der Gott gefällt. Weil eigentlich weiß man es ganz genau, wenn man diese Schriftstelle liest, dass Jesus es getragen hat. Ja, und wenn du das festhältst und diesen Glauben in dir formst, dann kann auch Heilung geschehen. Es liegt ja nicht an Gott. Jesus hat es ja getan. Es ist nicht rückgängig machbar, es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz gesagt. Das Erlösungswerk ist einfach vollbracht. Auf das müssen wir uns voll und ganz ausrichten. An dem hängt jede Heilung, hängt jeder Segen, hängt all dein Wohlbefinden, an dem hängt es. Weil ohne dem wärst du ein elender Sünder, von Gott getrennt und auf Ewigkeit verloren. Aber durch das und das im Glauben angenommen, kann Segen fließen, kann Heilung fließen, hast du ewiges Leben, bist du im Schutz des Höchsten. Das ist unser Fokus. Auf ihn zu schauen, ist das A und O. Man schaut gerne und leicht auf die schlechten Umstände, weil die schreien manchmal ganz laut, wenn du krank bist und dir was wehtut oder keine Luft mehr bekommst, ja, dann schreit es ganz laut natürlich und bringt Argumente vor, die vom Verstand her eigentlich nicht zu widerlegen sind. Aber der Glaube muss immer wieder sehen, Jesus hat es getragen. Jesus hat dich erlöst von all diesem Zeug. Und das bringt dich nach oben, das bringt dich in eine Erwartungshaltung, das bringt dich in eine Position, wo sich Gottes Wort auch erfüllt. Ich habe die Matthäus 8 doch gelesen, er heilte, damit sich erfüllte, was Jesaja gesagt hat. Und Jesaja hat es immer noch gesagt. Und darum kann sich das Wort immer noch erfüllen. Wenn dein Glaube aktiviert wird, wird sich das Wort Gottes manifestieren und Heilung hervorbringen oder eben den Segen, den du brauchst in deinem Leben. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du machst es so und es geschieht nichts. Dann kannst du vielleicht frustriert sein. Dann kannst du vielleicht sagen, ach, der Hans hat mir wieder irgendwas erzählt, ob das überhaupt stimmt. Das kann passieren. Aber ich sag dir, mach das nicht. Denk nicht so. Lass dich da nicht vom Teufel wieder abziehen von diesen Wahrheiten. Sondern bleib trotzdem dabei. Es ist ein Trainingsfeld. Trainiere diesen Glauben. Bleib dabei. Egal, was die ganzen Umstände sind. Die sind oft nicht schön. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, wenn es nicht gleich so funktioniert. Aber du kannst es entweder als Trainingssache sehen, deinen Glauben hochzutrainieren, aufzubauen, zu überwinden, geistliche Schlachten zu gewinnen. Oder du kannst es benutzen, dass deinem Zweifel und deinem Unglauben so richtig Freiraum gibst. In diesem Kampffeld stehen wir alle. Solange wir in diesem irdischen Leib stecken, werden wir in diesem Kampffeld immer wieder sein. Weil eben der Verstand mit seinen drei Dimensionen und natürlich die teuflischen Mächte da einfach dagegen arbeiten. Aber trainiere deinen Glauben, indem dass du deine Vorstellungskraft ein bisschen formst. Und das kannst nur du tun. Du bist zuständig für das, was da zwischen deinen Ohren oder hinter deinen Augen so abgeht. Ja, und wenn der Feind da hineinfunkt, dann bist auch du zuständig, das zu blockieren und sagen, nein, das nicht und das nehme ich nicht an und das glaube ich nicht. Es steht geschrieben und es ist die Wahrheit und darauf setze ich mein Vertrauen. Also forme du in deiner Vorstellung ein Bild, das der Wahrheit entspricht. Das löscht automatisch die Bilder, die der Lüge entsprechen, nach und nach aus in deinem Kopf, in deinen Gedanken und dann auch tiefer in deinem Herzen. Die Grundlage für deine Vorstellungskraft muss das Wort Gottes sein. Wenn du das als Basis hast, dass du dir das Richtige vorstellst, dann bist du richtig dran. Ja, wenn du die Heilungen liest, wo Jesus die Kranken geheilt hat, oder auch in der Apostelgeschichte dann die Jünger, dann baust du da ein Grundfest für einen Glauben auf, der da Ergebnisse bringt. Oder das Azusa Street Buch, wenn du liest und du siehst, das ist auch bei ganz normalen Leuten, teilweise waren es ja noch Kinder, die da gebetet haben und die höchsten Wunder sind passiert, dann funktioniert es einfach so, weil Gott Gott ist. Und Gott ist ein Gott des Glaubens und ein Gott der Wahrheit. Gott wird nie eine Lüge mit irgendwelcher Kraft und Wunder oder so bestätigen. Da müsste er sich ja, müsste ich fast sagen, selber vergewaltigen. Dann gibt es noch zwei Worte, die du aus deinem Glaubenswortschatz ein bisschen streichen musst. Das ist das Ja-Aber. Das Ja-Aber ist ein Lieblingsspruch vom Satan, dass er eingibt, Ja-Aber, schau hier hin, schau da hin. Dieses Ja-Aber ist Gift und vernichtet deinen Glauben. Ja-Aber, ich bin ja noch krank. Ja-Aber, ich sehe ja den Segen noch nicht. Ja-Aber hier und Ja-Aber da. Ja-Aber ist Gift. Ja-Aber ist Zweifel. Ja-Aber ist zerstörerisch. Die Wahrheit steht geschrieben, das ist glaubensbauend. Gott ist mit mir, Gott ist für mich. Jesus hängt für mich am Kreuz. Jesus hat alles getragen. Jede Krankheit, jede Schwachheit, jede Armut, jeden Fluch, egal was noch alles dir einfällt, Jesus hat dich erlöst. Das ist die Wahrheit. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn du dir das vorstellst, wie er ist wie ein Magnet und all diese Schlechte von dir wegzieht und auf sich zieht, also wie er am Kreuz hängt, dann bist du da richtig dran. Und ich habe jetzt da Johannes 12, 31 bis 33, da sagte Jesus sowas Ähnliches. Er sagte hier, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alles zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben sollte. Also er sagte, wenn er von der Erde erhöht ist, wird er alle zu ihm ziehen. Das wird in der Regel so gelehrt und gepredigt in den Gemeinden. Er zieht die Menschen zu sich, damit sie errettet werden. Das ist mit Sicherheit richtig. Aber hier geht's gar nicht um das in dem ganzen Zusammenhang. Er sprach zuerst vom Gericht und vom Fürst dieser Welt, vom Satan, der hinausgeworfen wird. Ja, was zieht er nun zu sich, wenn er erhöht ist? Also es hat Jesus damals gesagt, da war es noch nicht geschehen. Er hat sie vorausgesagt, was passiert, welchen Todes er sterben sollte. Und dann, wenn er erhöht ist, wird er alles oder alle zu ihm ziehen. Und er sprach vorher vom Satan. Und ich weiß nicht, ob es von euch schon jemand gesehen hat. Joseph Prince hat manchmal in seinen Videos so eine Zeichentrick-Animation, wie Jesus am Kreuz erhöht ist und wie er dort leidet und wie er dort stirbt und wie die ganze Dämonenwelt auf Jesus kommt und alles sich auf ihn stürzt und dieses Opfer, diesen Jesus zu zerstören. Und ich glaube, das ist genau das richtige Bild. Als er nämlich erhöht wurde dort am Kreuz, hat er alles Böse, alles Satanische, alles Sündige auf sich gezogen. Alle dämonische Mächte, angefangen vom Satan bis zum kleinsten Dämon, hat er auf sich gezogen. Gott hat ihn geopfert. Gott hat ihn dafür hergegeben. Er hat ihn zur Verfügung gestellt, oder Jesus selber hat sich zur Verfügung gestellt, dass alles Böse, alles Schlechte, jeder Dämon durfte auf ihn kommen, durfte ihn pissagen, als er erhöht war am Kreuz. Um unseretwillen hat er das getan. Ja, da geht es mehr um das, dass man sehen kann, warum hat er das getan und nicht das Wie, dass er da angedeutet hat, dass er am Kreuz sterben muss, sondern aus welchem, was für einen Sinn dass das ausmacht, was da dahinter steckt. Er hat alles auf sich gezogen. Und wenn du weißt, dass die geistliche Situation immer gegenwärtig ist, dann ist er auch heute dabei und zieht alles auf sich. Ja, der erhöhte Jesus zieht alles auf sich und er zieht es von dir weg, sobald du das so im Glauben sehen kannst. Der Glaube ist der Schalter für diese Sache. Also nimm deinen Glauben und ändere ihn dahingehend, dass du sehen kannst, Jesus hängt am Kreuz für dich und er zieht jetzt die feindlichen dämonischen Mächte von dir weg, er zieht sie auf sich. Das dürfen die dämonischen Mächte, oder das dürfen sie, weil das Opfer dafür da ist. Die Sünde war auf Jesus, oder er wurde zur Sünde, und deshalb dürften sie auf ihn kommen. Und du bist zur Gerechtigkeit geworden, deswegen dürfen sie bei dir eigentlich gar nicht mehr. Aber wir müssen es im Glauben erst einmal sortieren, so sehen, dann wird sich das in deinem Leben auch zur Realität werden. Das Opferlamm, das Gott geopfert hat für die Sünde der Welt, hat alles auf sich gezogen. Und am Schluss sagte er, ja, es ist vollbracht. Alles ist auf mich gekommen, ich habe meinen Teil erfüllt. Ja, das hat Jesus getan, das hört sich extrem an. Aber es war so, er hat die Sünde der Welt auf sich genommen, sagt Johannes der Täufer. Und die Folge der Sünde, das ganze Böse, Dämonische, den Fluch, das ist automatisch dann auf ihn gekommen. Sie durften dieses Opfer quälen bis in den Tod. Sie durften Jesus töten. Also er wurde dort am Kreuz richtig gehend abgeschlachtet. Er hat sich schlachten lassen. Aber er hat es für dich und für mich getan. Und für alle, die glauben, für die wird es gültig. Und von denen müssen dann diese feindlichen Mächte, die Sünden, die Flüche, die Schwierigkeiten, die Krankheiten verschwinden. Und dann wird es ein bisschen deutlicher, wenn wir diesen Vers Kolosser 1,13 uns vergegenwärtigen, was heißt, dass er uns aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Lichts hineinversetzt hat. Und wenn wir im Reich des Lichts sind und nicht mehr im Machtbereich der Finsternis, dann hat die Finsternis auch keinen Zugriff in unser Leben. Ist ja klar, oder? Versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis heißt, kein Zugriff mehr. Schluss. Aber wir müssen im Licht wandeln. Im Licht der Wahrheit müssen wir wandeln. Die Wahrheit müssen wir erkennen, die Wahrheit macht uns frei. Religiöse Gemeinschaften lehren, ja, du musst im Licht wandeln, du musst alles breitreden und deine Sünden dauernd bekennen und welchen schlimmer Sünder das du bist und das alles ans Licht bringen. Um das geht es überhaupt gar nicht. Dieses Problem hat Jesus gelöst. Es geht um das, dass du im Licht der Wahrheit lebst. In der Wahrheit, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist das Werk, das Jesus getan hat. Und da hat er jeglichen Fluch, jede Bindung, alle Armut, jeden Mangel, jede Sünde, auch die Ursachen dafür und die Verursacher hat er getragen an seinem Leib. Und die Forderung des Gesetzes ist ja der Tod. Wenn du sündigst, musst du sterben, hat Gott schon zu Adam gesagt. Und wenn jemand das Gesetz übergetreten hat, dann war die Folge der Tod. Die Strafe der Sünde ist der Tod, sagt die Schrift. Und diese Forderung, die gegen uns war, hat Jesus getragen, er hat bezahlt. Also offene Rechnung sozusagen, eine Forderung, die gegen uns war, wurde bezahlt, hat Jesus für dich und für mich bezahlt. Und wenn es bezahlt ist, ist es bezahlt, oder? Dann muss man es nicht noch einmal bezahlen. Es ist die Forderung des Gesetzes, denn du sündigst, musst du sterben. Diese Forderung ist erfüllt, weil Jesus dafür tatsächlich gestorben ist. Wenn jemand sagt, war nur Scheintod oder so, behaupten auch manche, dann ist es ein Schmarrn im Quadrat. Er starb tatsächlich und er starb für uns und hat damit die Forderung der Sünde und des Gesetzes erfüllt. Und wenn du wieder jetzt hergehst und diesen Zeitfaktor rausnimmst und sehen kannst, dass es gerade jetzt tut, dann kannst du wissen, gerade jetzt bezahlt Jesus die Forderung, die gegen dich und mich war, und die Sünde und den Tod, und trägt es auf sich. Er stirbt gerade jetzt für dich wegen deiner Sünde oder wegen der Sünde der Welt, wegen der Sünde Adams. Und ist die Sünde mal weg, dann hat es allen Problemen, Nöten und Krankheiten und so weiter den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil das ganze Schlechte und Böse ist gewurzelt aufgrund der Sünde. Und wenn die Sünde beseitigt ist, ist der Boden weg und das ganze Schlechte hat keine Wurzel oder keinen Platz mehr zu wurzeln. Das ist das Schöne, das wird den religiösen Christen immer vermittelt, du bist ja ein Sünder, du bist ja ein schlechter Mensch, du musst ja Buße tun und du musst ja beichten und du musst ja Wallfahrten gehen und was weiß ich, was du alles noch tun musst, damit wegen deiner Sünde, das ist alles am Ziel vorbei. Das ist alles an dem Kreuz vorbei, da geht es nicht einmal um Jesus. Da geht es immer um eigene Leistung und da schaffst du es einfach nicht. Chancenlos. Aber wenn du das sehen kannst, dass Jesus das für dich gerade jetzt tut, dann macht das eine Riesentür auf in der geistlichen Welt. Und dann kann der Segen Gottes, den wir von Abraham geerbt haben, ungehindert fließen. Er fließt hinein in alle deine Lebensbereiche, nach und nach. Und er wird Dinge verändern, dieser Segen. Er wird Dinge zum Guten bringen. Er wird dich von Bereichen rauslösen, wo du nicht gesegnet bist, dann wird dich dorthin bringen, wo dein Segen ist. Er wird einfach fließen. Das kann gar nicht anders sein. Ja, Jesus ist außer Raum und Zeit und das müssen wir sehen. Und ist nicht mehr von den Dimensionen des Irdischen begrenzt. Jesus ist alle Zeit in allen Variationen überall gegenwärtig. Auch gerade jetzt, wo du gerade bist. Ja, der ist jetzt bei dir. Und jetzt haben wir uns versammelt in seinem Namen, in diesem Skype-Hauskreis. Und deshalb ist Jesus bei uns. Und er ist immer in uns, weil wir wiedergeboren sind. Er ist mit dir, er ist in dir, er ist bei dir. Und er ist nicht bloß da, dass er auch da ist, sondern er ist da als dein Erlöser, als dein Helfer, als dein Hirte. Er ist überall gegenwärtig. Das kann Jesus jetzt sein, weil er nicht mehr an einen irdischen Leib gebunden ist. In den 3 Jahren seines Dienstes konnte er immer bloß dort was tun, wo er war. Aber jetzt ist er allgegenwärtig. Und das ist das Schöne und das Gute. Aber wir müssen lernen, das so zu sehen. Weil die meisten denken, ja, der ist jetzt im Himmel oben und da sitzt er und da wartet er, bis irgendwann einmal die Posaune erschallt und dann darf er wiederkommen. Und das ist sogar richtig. Aber er ist trotzdem gleichzeitig auch hier. Denke mal dran, wie sich der Paulus bekehrt hat, dann das Licht ihn umstrahlte und eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und wer war's? Jesus hat zu ihm geredet. Jesus war gegenwärtig. Er war hier auf der Erde geistlich gegenwärtig und hat sogar zum Paulus geredet und hat so geleuchtet, dass der Paulus erst einmal eine Zeit lang nichts mehr gesehen hat. Und auf diesen Jesus müssen wir hinschauen. Hebräer 12,2 sagt uns, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf den Jesus müssen wir hinschauen, auf den Gekreuzigten, aber auch auf den Auferstandenen, weil er ist beides gleichzeitig. Da gibt es ein Bild in der Bibel, Johannes 3,16 sagt uns das und 4. Mose 21,9. Da hatte Mose eine Schlange aus Bronze gemacht und hat sie auf eine Stange gehängt. Und dann heißt es hier, und es geschah, wenn jemand eine Schlange gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Diese Schlange dort war ein Bild für Jesus. Da hat man dann oft gedacht, wieso gerade eine Schlange? Eine Schlange ist doch immer Satans Bild. Eine Schlange ist ein Bild von dem Bösen, eine Schlange ist das Bild von der Sünde. Und die Sünde wurde an die Stange gehängt. Und dann, wer da hingeschaut hat, dass diese Sünde weg ist, der wurde geheilt. Und so schauen wir auf das, wo Jesus für uns zur Sünde wurde und ans Kreuz gehängt wurde. Und wenn wir dort hinschauen, sehen wir unsere Vergebung und sehen wir unsere Heilung. Genauso ist es jetzt heute zu sehen. Damals hat Mose da diese Schlange, die eine Schlange ans Holz gehängt. Und für uns ist es im Glauben schauen auf den Jesus, der für uns zur Sünde wurde und am Kreuz erhöht wurde. Und wenn die Israeliten dort hingeschaut haben, sind sie nicht gestorben. Das war eine Giftschlange und die Giftschlange hätte sie umgebracht. So wie die Sünde, jemand sündigt, dann muss er sterben. Das ist ein Bild dahinter. Und er hat hingeschaut auf diese eherne Schlange, so ist er an dem Gift nicht gestorben, so ist er an der Sünde nicht gestorben, weil die Sünde dort an das Holz gehängt wurde. So schauen wir auf Jesus und werden nicht sterben, sondern ewig leben. Darum haben wir ewiges Leben. Also, Jesus ist immer da. Das bestätigt jetzt auch noch Markus 16,20. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also, die Jünger haben gepredigt, das wunderbare Evangelium. Das heißt, glaube an Jesus und du wirst errettet. Und der Herr war dabei und hat das Wort, das Evangelium, mit darauf folgenden Zeichen und Wundern und Heilungen einfach bestätigt. Das heißt, er war mit dabei. Er war sie nicht allein gelassen. Das Reich Gottes, heißt es, ist nahe gekommen. Es ist hier. Ja. Sagt auch Jesus mal, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dieses Wort Buße hat einen falschen Touch abbekommen. Buße wird immer so ausgelegt, sündige nicht mehr. Das gehört mit Sicherheit auch noch da hinein. Aber hauptsächlich heißt, tu Buße, denk um. Denke mal um. Ja, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, sagte Jesus. Und das Reich der Himmel, es ist Kraft, es ist Herrlichkeit. Und durch Jesus haben wir Zugang. Jesus sagte mal, ich bin die Tür zur geistlichen Welt, die Tür zum Reich Gottes bin ich. Nur durch ihn können wir in dieses Reich Gottes hineinkommen, in diesen Machtbereich Gottes. Also aus dem Machtbereich des Finsternis, des Satans, gehen wir heraus und gehen hinein in den Machtbereich Jesu Christi. Gut, das sind die Wahrheiten der Schrift. des neuen Bundes, die Wahrheiten des Evangeliums. Ja, und wenn ich hier vom Wort rede, dann meine ich immer das Evangelium vom Kreuz. Ich meine niemals die Gesetze und die Gebote und das Ganze drumherum. Dieses Zeitalter ist vorbei. Jetzt ist das Zeitalter des neuen Bundes, das Zeitalter des Glaubens. Und wenn wir diese Wahrheit immer wieder hören, entsteht Glaube in uns. Ja, und der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Aus dem Hören des Evangeliums kommt der Glaube und das Vertrauen. Aus dem Hören vom Gesetz kommt kein Glaube, da kommt Verdammnis. Das Gesetz erregt Verdammnis und Sünde. Ja, das funktioniert nicht mit dem Gesetz. Das haben die Juden sträflich feststellen müssen. Sie haben sich so sehr bemüht, es hat trotzdem nicht geklappt, weil das Gesetz in ihren Herzen nichts verändert, sondern nur außen drüber malt. Schön angestrichen, innen ist immer noch sündig. Es ist der große Unterschied zwischen dem neuen Bund und dem alten Bund. Also, ich hoffe, du kannst es dann schon langsam so sehen, dass er jetzt dort hängt am Kreuz. Dass das nicht irgendwas war, was vor 2000 Jahren war, sondern dass das im Geist jetzt ist. Und dass jetzt dort deine Erlösung ist und dass jetzt dort deine Sünde hängt. Und so kannst du im Glauben hinschauen, so wie die Israeliten auf diese eherne Schlange hinschauen und wurden geheilt. Jetzt komme ich noch mit einem Vers aus dem 2. Korinther, dem Vers 8-9. Da steht auch etwas drin, was Jesus dort am Kreuz für uns wurde. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also sehen wir, Gnade. Hier erste Aussage ist, ihr kennt die Gnade. Durch Jesus Christus ist uns Gnade geworden. Und dieser Jesus war reich. Er war der, der das Himmel und Erde geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Um dessen Willen und durch dessen alles, was geschaffen ist, geschaffen wurde. Ihm gehörte eigentlich alles und ihm gehört immer noch alles. Und dieser reiche Jesus, heißt es hier, wurde um unseretwillen arm. Also um deinetwillen wurde Jesus arm. Das ist interessant. Auch um meinetwillen, um alle deren Willen, die glauben, wurde Jesus arm. Arm wie eine Kirchenmaus, noch ärmer. Er hatte nämlich nichts mehr. Ja, nicht einmal diesen Lendenschutz, den man immer hinmalt, den hatte der eigentlich auch nicht. Seine Kleider sind zerrissen worden, geteilt worden und das beste Stück wurde verlost. Er hatte nichts mehr. Okay, du kannst sagen, er hatte noch eine Dornenkrone, aber auf die hätte er auch gerne verzichten können. Die war mit Sicherheit nicht angenehm da am Kopf. Auf jeden Fall war er mehr als arm. Und dann sagt hier der Paulus weiter, damit wir durch seine Armut reich würden, damit wir durch seine Armut gesegnet seien. Also diesen Reichtum aus Gottes Sicht, den müssen wir erst einmal an einer anderen Lehre einmal ein bisschen durchleuchten. Dieses Reich, das hat bei uns heute so den Touch, dann muss der Millionär oder Milliardär sein und riesige Ländereien besitzen oder was weiß ich. Das allein ist nicht Reichtum. Also es kann einer Millionär sein oder Milliardär und menschlich der ärmste Kerl der Welt sein. Um das alleine geht's nicht. Aber gesegnet sollen wir einfach sein durch seine Armut. Weil der Fluch auf Jesus kam, der Fluch, der über der Schöpfung lag durch die Sünde, der kam auf Jesus. Und das kam er um unseretwillen, damit wir aus diesem Fluch herausgehen können. Damit der Fluch uns nicht mehr erreichen kann. Damit der Segen von Gott fließen kann. Und gerade jetzt zieht es diesen ganzen Fluch auf ihn. Gerade jetzt zieht es deinen Mangel und deine Armut auf Jesus, wenn du das so anschauen kannst. Und gerade jetzt kann der Segen Gottes aus der Himmelswelt zu dir fließen. Ja, wenn da was weggesaugt wird von dir und auf Jesus, was Schlechtes, entsteht so eine Art Vakuum und das wird gefüllt aus dem Himmel mit dem Segen. Vielleicht ist dein Verstand jetzt wieder der hinterherhängt und sagt, wie soll das denn gehen? Woher soll jetzt der Segen kommen? In meinem Leben schaut so hinten und vorne gut aus. Dann sage ich einfach, das, was da steht, ist die Wahrheit und ich nehme es im Glauben an. Gott hat es so gesagt und Punkt. Wie es zustande kommt, ist ja dann seine Sache. Gott weiß, wie er den Segen in dein Leben bringen kann, welche Hebel, dass er in Bewegung setzt, und welche Fenster und Türen er aufmachen muss, welche Leute plötzlich für dich aktiv werden. Gott weiß, wie es machen muss. Aber du aktivierst es. Wenn dein Glaube das Wort nimmt, wird es aktiviert. Wenn dein Glaube das Wort anzweifelt, wird es blockiert. Das ist knallhart gesagt, aber das ist so. Also es ist sein Wille, dass du gesegnet wirst, weil sonst wäre, dass er zur Armut wurde am Kreuz, umsonst gewesen sein. Und wenn es sein Wille ist und du das glaubst, dann kümmert er sich auch um die Erfüllung der Sache. Er hat alle Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass er dann ein paar Hebel an deinem Leben ansetzt, wo er sieht, ah, da machst du Blödsinn, da machst du Dinge, die nicht reinpassen zum Segen. Dann kann es sein, dass er auch da ein paar Hebel in Bewegung bringt, dass Veränderung stattfindet oder in der Gesinnung deines Herzens. Dann lass es zu und bitte darum, Gott macht keinen Blödsinn, er tut dir nur Gutes, er ist dein liebender Papa. Wir meinen zwar manchmal, das unbedingt braucht man dieses und jenes, das mag sein, aber der oben drüber bestimmt ist der Herr, was nun gut und schlecht ist für dich. Auf jeden Fall hat Jesus den Fluch getragen und die Armut und den Mangel um deinetwillen, damit du den Segen von Abraham auch empfangen kannst. Da gibt es noch einige Schriftstellen, die das ein bisschen untermalen. Sprüche 13, 21, 22 und Prediger 2, 26. Ich werde das einmal kurz vorlesen. Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt die Gerechten. Also wenn ein Sünder Probleme hat, dann ist es aufgrund der Sünde. Er hat ein Unheil erreicht. Aber Glück belohnt den Gerechten. Und wenn du weißt, dass du gerecht bist, aus Glauben, ja, dass du Jesu Gerechtigkeit angezogen hast, dann wirst du Glück haben in deinem Leben. Dann wird Gott dafür sorgen, dass du Glück hast, weil Gott wacht über seinem Wort, um es auch zur Erfüllung zu bringen. Er schreibt hier weiter, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das ist ein Top-Vers, eine Top-Verheißung. Wir haben einmal gehört, in Jesus ist ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen, die es gibt. Also ist durch Jesus für diese Verheißung ein Ja und ein Amen geschehen. Und wenn du dich manchmal denkst, ach, die Sünder, die haben viel Geld, denen geht's gut, die sind reich, die können sich alles leisten und machen noch Blödsinn damit, dann geh mit diesem Vers ran an die Sache und sag, dass das Vermögen des Sünders für den Gerechten aufbewahrt ist. Und dass es auch gefälligst rausrücken muss. Ja, nicht der Sünder soll sich an seinem Vermögen da ergötzen und ein Top-Leben führen. Und die Gerechten müssen gerade am Hungertuch nagen. Das ist nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Darum habe ich hier den Prediger 2,26 angefügt. Da heißt es, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Und jetzt kommt's. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Wenn du vor Gott wohlgefällig bist, und das bist du, wenn du wirklich an Jesus glaubst, dann muss der Sünder scheffeln, malochen, einsammeln, aufhäufen und dann muss es irgendwie dir geben. Also hier ist auch wieder das Problem, dass der Verstand sagt, ja, warum soll der es das mir geben? Das ist Gottes Sache. Gott führt sein Wort aus, wenn du es glaubst. Wenn du es nicht glaubst und nicht proklamierst, dann sind es nur Buchstaben. Wenn du aber mit dem Wort zu Gott gehst und sagst, Herr, du hast so und so gesagt, ich habe mich entschieden, dem zu glauben und du bleibst auch da dabei, dann wird die geistliche Welt sich aufmachen, das zu erfüllen. Dann werden die Engel kommen und es so machen, dass es in deine Speicher fließt. Da fällt mir gerade das Beispiel ein, wie doch der Isaac bei Laban gedient hat, um die Frauen, um Rahel und erst Lea. Und da hat er doch dann, wie war jetzt das, mit den Schafen oder Tieren, die gesprenkelten und die einfarbigen. Ja, Gott hat es so hingedreht, wenn er da den Stab so geschnitzt hat, dass dann immer genau die Tiere zur Welt kamen mit dem Muster, dass sie Isaac gehört haben, ja, und nicht dem Laban. Es ist vom Natürlichen her nicht möglich. Wir müssen die Stelle mal nachlesen. Könnt ihr zu Hause mal tun. Aber da sehen wir wieder, wenn Gott im Spiel ist, sind die Dinge möglich. Dann sagst du nicht, ja, wie soll jetzt der Sünder mir sein Reichtum abgeben? Wenn Gott sagt, dann ist es so. Wenn Gott einen Befehl erteilt, die Himmelswelt die Engel ausziehen, wird es geschehen. Um deinetwillen wurde er arm, damit du durch seine Armut auch reich oder gesegnet sein kannst. Das ist Gottes erklärter Wille. Habe gestern zufällig so eine kleine Story gelesen in Facebook. War eine Christin, hatte Not, war notleidend und hat das irgendwo in so einer, glaube ich, Zeitschrift oder wo reingeschrieben, was sie alles bräuchte und weil es ihr schlecht geht. Und ein reicher Atheist hat das gelesen und hat sich da was ausgedacht und hat sich gedacht, da muss ich jetzt der eine Lektion erteilen. Hat seine Sekretärin losgeschickt, alles Mögliche zu kaufen, was die braucht. Und dann sagt er, dann gehst du hin zu der Frau und bringst dir das alles. Und wenn du dir das gebracht hast, dann sagst du, das kommt jetzt alles vom Satan. Und er hat sich gedacht, dann nimmt sie es nicht an, dann gibt sie es alles wieder zurück. Hat er sich gedacht, der mache ich jetzt mal richtig Dampf. Und die Sekretärin hat es so gemacht und die gute Frau hat das alles freudig angenommen. Und dann sagt sie eben, das ist alles von Satan. Alles ist vom Teufel, was ich dir jetzt gebracht habe. Und die gute Frau war so kühn und hat gesagt, wenn der allmächtige Gott was befiehlt, dann muss sogar der Satan gehorchen und hat das ganze Zeug eingesackt. Hat sich drüber gefreut. Hat es nicht zurückgegeben, weil es vom Satan war. Und gesagt, dann hat Gott befohlen, der Satan muss tun, was Gott sagt. Und da ist ein Stück Wahrheit dabei. Ja? Der Satan muss tun, was Gott sagt. Die Sünder müssen tun, was Gott sagt. Aber Gott sagt es ihnen nur, wenn wir im Glauben die Verheißungen annehmen. Wenn wir uns mit denen auseinandersetzen und wenn wir die im Glauben auch aussprechen, proklamieren, Gott vertrauen auf sein Wort. Wissen, dass ein Ja und ein Amen dafür geschehen ist durch Jesus. Wissen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Das ist das A und O der ganzen Sache. Das ist das Evangelium. Diejenigen, die immer versuchen, gerecht zu werden, indem sie also noch braver und noch mehr religiöse Leistungen bringen, für die klappt es einfach nicht. Das schaffst du nicht. Wenn du dich aber von Gottes Geist verändern lässt, dann passt's. Von innen heraus fängt die Veränderung an. Von innen heraus geschieht diese Heiligung. Das ist die richtige Art und Weise vom Neuen Testament her. Okay, entscheide dich, zu 100% Gottes Wort zu glauben. Nicht nur abwägen, könnte es sein oder auch nicht. Kann ich das glauben oder kann ich es nicht glauben? Entscheide dich einfach, Gott zu glauben. Weil Gott wirkt in den Glaubenden und Gott wirkt für die Glaubenden. Der Glaube ist die Währung des Himmels. Wenn du Glauben reinbringst, kommt alles, der ganze Himmel in Bewegung, dir zum Guten. Dann fängt der Segen an zu sprießen, dann fängt der Segen an zu fließen, die Quelle fängt an zu sprudeln in all deinen Lebensbereichen. Vielleicht eine andere Art und Weise, wie du dir das vorstellst, das mag sein, aber nicht nur, also Gott akzeptiert auch deine Wünsche und deine Gebete natürlich, aber ein Blödsinn macht er halt nicht. Er macht Gutes für dich. Und manchmal merkt man es erst hinterher und sagt, oh, das hat aber mein Papa wieder richtig toll hingekriegt. Mir geht's richtig gut jetzt, alles ist prima. Das, was nichts ist, ist verschwunden aus meinem Leben und das Gute ist gekommen. Ja, so ist es. Also schauen wir auf ihn hin, auf Jesus, der jetzt am Kreuz hängt. Das ist jetzt gültig. Es ist nicht irgendwann gewesen. Er hängt und er wirkt jetzt deshalb für dich. Wenn du da hinschaust, steigt dieser Wohlgeruch zu Gott auf, dieses Opfer, und gleichzeitig fällt der Segen vom Himmel herab in dein Leben. Denk dran, das letzte Wort von Jesus am Kreuz war, es ist vollbracht, und es hat sich auch noch nicht überlebt, es ist immer noch, dieses Wort schallt immer noch durch die ganze Schöpfung, es ist vollbracht, Johannes 19,30, das Erlösungswerk ist vollbracht, und das ist ewig gültig. Und unser Leib, das heißt es ja in der Schrift, dass der noch nicht erlöst ist. Es ist zwar schon bezahlt dafür, aber diese Erlösung des Leibes folgt noch nach. Die Umgestaltung, die Verwandlung unserer Leiber, das kommt noch. Aber da können wir uns schon drauf freuen. Aber Heilungen für unseren Leib, das gehört schon zur Anzahlung, zum Unterpfand des Geistes. Durch Glauben können wir jetzt schon diese Dinge erlangen. Und wenn Jesus dann mal so richtig voll wiederkommt und die ganze Schöpfung erlöst wird, dann ist alles in bester Ordnung. Jetzt ist es noch ein Glaubenskampf und deshalb müssen wir immer wieder das Wort Gottes hören und lernen und umdenken, damit es besser wirksam wird, damit auch die Dinge zugleich geschehen und nicht erst irgendwann oder gar nicht. Auf jeden Fall Am Erlösungswerk ändert sich nichts mehr. Es ist vollbracht und dabei bleibt es. Okay, jetzt wollen wir unseren Herrn aber auch loben und preisen. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder gemerkt, er ist es wert, dass er gelobt und gepriesen wird, weil er so Großes für uns getan hat. Um unseretwillen wurde er arm wie eine Kirchenmaus. Und das wollen wir uns jetzt auch anschauen im Lobpreis. Ich denke, wenn du dich hinsetzt und machst deine Augen zu und stellst dir das vor und dankst den Herrn dafür, was er da für dich persönlich getan hat, um deinetwillen sich kreuzigen hat lassen, dann ist das ein erster Schritt. Und das sollst du nicht bloß heute tun, sondern in der nächsten Zeit immer wieder und immer öfter, das so zu sehen, dass es gerade jetzt ist und gerade jetzt gültig ist. Und das ist eine ganz gute Sache, das ist das gute Evangelium. Dann fließt sein Segen in dein Leben und biegt alles gerade, was vielleicht ein bisschen aus dem Lot geraten ist. Kann ja passieren, ist ja keine Verdammnis. Wir stecken alle da irgendwie immer wieder in Problemen und Schwierigkeiten. Alle werden immer wieder attackiert und angegriffen und schlechte Umstände. Aber bleiben wir im Schauen auf Jesus, alles wird wieder gerade gebogen. Halleluja, danke Jesus.